Liebe Geschwister, liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem ersten Abend. Ich bin Alexander Seibel, Zeichen und Wunder, Vollmacht oder Verführung. Ich möchte am Anfang den Wochenspruch lesen für diese Woche. Aus 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir wollen zusammen beten. Lieber Herr Jesus Christus, hab vielen Dank, dass wir uns hier versammeln können. Hab Dank, dass der Alexander und seine Frau gesund angekommen sind. Ich möchte dich bitten, dass du uns doch diese Vorträge zum Segen werden lässt. Dass wir Orientierung bekommen in einer Zeit, wo ja Orientierung doch so bitter nötig ist. Herr, segne uns den heutigen Abend. Amen.
Amen.
Ja, jetzt bitte ich dich mal nach vorne, Alexander, und möchte mal ein paar Fragen stellen. Ja, du bist mit deiner Frau angereist. Dort sitzt sie. Herzlich willkommen
auch. Kerstin, steh mal kurz auf. Ich zeige meine Frau immer gerne her. Die ist das Beste an mir.
Ja, die Frage ist, gehören noch mehr zu deiner Familie?
Ja, aber sie sind nicht da. Ja.
Kinder?
Ja, 3 eigene und dann mehrere Pflegekinder. Und da hat man jetzt schon etliche. Jetzt haben wir seit einer Woche wieder ein neues Pflegekind aus Brasilien mitgebracht. War vor einer Woche noch in Porto Alegre, also Südbrasilien. Und hatten schon vorher Kind von Missionaren bei uns. Die hat 3 Pässe. Geborene Brasilianerin, Mutter Deutsche, Vater Schweizer, hat alle 3 Pässe. Und jetzt ist die jüngste Schwester auch noch dazu gekommen.
Du selber bist ja auch aus einem anderen Land, aus Österreich. Was mich interessieren würde, wie bist du eigentlich nach Deutschland gekommen?
Ja, da wird es Mitternacht, wenn ich das... hört man das? Ich bin Wiener, die reden so breit, versteht ihr? Und habe versucht, mir diesen Wiener Dialekt auszugewinnen, aber... Ja, wie kam ich nach Deutschland? Seit 1982 bin ich in Deutschland, vorher war ich in der Schweiz und bin angestellt gewesen. Ich bin seit Ende letzten Jahres offiziell im Ruhestand, wobei die Ruhe ist weg und der Stand ist geblieben. bei der Evangelischen Gesellschaft, die gehört zu Gnadau, war ich angestellt als Evangelist. Offiziell bis also noch 31. Dezember letzten Jahres. Und die gelten schon als die Rechtsaußen in der Gemeinschaftsbewegung, weil sie dulden keine Bibelkritik. Ich bin Anhänger von Elias Schrenk. Ich hoffe, der Name ist uns ein Begriff. Das war ja der Bahnbrecher der Evangelisation auf deutschem Boden. Und er sagte, alle Bibelkritik ist ein Majestätsverbrechen und schleust einen falschen Geist ein. Und deswegen sind bei der Evangelischen Gesellschaft gewisse Themen noch nicht groß zur Debatte. Wie zum Beispiel eben Frauenordination und dergleichen. Das ist bei uns noch kein großes Streitthema.
Und was machst du jetzt?
Ja, jetzt geht es noch schlimmer weiter. Ich war vor ein paar Wochen noch in Paraguay zum Evangelisieren und dann eben noch anschließend in Brasilien. Das ist so ungefähr so auf einer Ebene, jedenfalls aus großer Ferne. Und davor eben Januar, Februar noch in Südostasien. Ein Cousin meiner Frau ist tätig in Laos und da haben wir den besucht. Und das kann ich hier gleich erwähnen, stand am 10. Februar in diesem Völkermordmuseum in Phnom Penh, Genocide Museum. Und das war auch eine Meldung in IDEA und auch in unseren weltlichen Tageszeitungen, wie dieser schlimme Leiter dieser Folterzentrale, dieser Dutsch, der war Mathematiklehrer vorher, wie der jetzt vor Gericht steht. Und er ist Christ geworden. Wie weit das echt ist, weiß ich nicht. Aber ich habe das eigens heute noch vervielfältigt, diesen Bericht über die Kambodscha-Reise. Und das ist den wenigsten bekannt, obwohl ich bin ein Zeitzeuge und habe das bewusst zur Kenntnis genommen. Der schlimmste Völkermord, der grausamste Völkermord der Neuzeit, Also ich würde sagen, der letzten Jahrhunderte war nicht das Nazi-Regime, sondern Kambodscha. Vor unseren Augen, jedenfalls für den Westen, der dann konsequent geschwiegen hat, wurden von einer Bevölkerung von 7,5 Millionen damals zwischen 1,5 bis 3,5 Millionen Menschen abgeschlachtet. Nicht nur liquidiert, sondern grausam zu Tode geschleift. Der Tourist Guide, der hat uns noch bei diesen Killing Fields gezeigt, da diese Palmzweige, die haben solche Zacken. Damit hat man Offizieren langsam die Kehle durchgesägt und andere Dinge. Grauenhaft. Und als der damalige Außenminister von diesem roten Kambodscha, Khmer Rouge, das 3 Jahre, 8 Monate und 20 Tage währte, vom 17. April 75 bis 9. Januar 79. Als der in der UNO auftrat, ein Jahr danach, Ieng Sary, bekam er anhaltenden Applaus. Der Westen, der sonst ständig auf der Straße war wegen Vietnam und so weiter, hat dann geschwiegen. Und es steht dort eine Mahntafel, die habe ich eigens abfotografiert und nehmt euch das mit. Also das liegt hier kostenlos auf. Steht hier eine Mahntafel. Es war schlimmer als die Nazi-Verbrechen. Und das war es auch. Aber man schweigt darüber. Die Nazis haben in Kriegszeiten versucht, ein fremdes Volk auszutilgen. Die Kommunisten haben in Friedenszeiten das eigene Volk abgeschlachtet.
Ja, vielleicht noch eine Frage, bevor wir dann noch ein Lied singen. Hast du geistliche Vorbilder? Und wenn ja, welche?
Ja, da. Also das ist eine überraschende Frage. Also ein Vorbild, ja, ich danke, ich bin zwar schon etwas verkalkt, aber ihr habt ja hoffentlich Sinn für Humor, nicht? Ich sage so scherzhaft, der Unterschied zwischen den Schwärmern und mir, die einen haben Erscheinungen und ich habe Alterserscheinungen und beides ist nicht so günstig. Aber ich muss Acht geben, also bei russlanddeutschen Gemeinden, da muss man reinschauen, manchmal, nicht immer, als stände man kurz vor der Hinrichtung. Und das hängt zusammen mit ihrer russischen Übersetzung von Epheser 5,4, wo es heißt im Grundtext, Eutrepelia, Scherze. Und da steht in der russischen Bibel, wer Leute zum Lachen bringt. Und wenn man jetzt da von der Kanzel Leute zum Lachen bringt, dann ist man ein Böser. Da ist man in der gleichen Ebene wie Habsüchtige und Unreine und so weiter. Also ich hoffe, ihr habt eine andere Übersetzung. Also der Mann, der uns getraut hat, jetzt wo meine Frau ist, darf ich ja nicht sagen, der mich getraut hat, der uns getraut hat, der sich getraut hat, uns zu trauen, Professor Dr. Wilder Smith. Der war mir in vielen ein Vorbild. Ein paar Dinge waren wir nicht ganz einer Meinung. Und dann eben meine Frau den Namen erwähnt, aber den werdet ihr kaum kennen, Ralph Schallis. Man nannte ihn den Apostel Frankreichs. Er hat das Buch geschrieben, Kurswechsel, das Leben beginnt. Und dann auch die
Zungenreden
in biblischer Sicht, so hieß das, ja. Hat er auch etwas geschrieben. Ich habe ihn am Tag meiner Bekehrung kennengelernt, am 4. August 68 war das. Also es ist jetzt schon alles 40 Jahre her. Und wenn es einen Mann gab, von dessen Leibe Ströme lebendigen Wassers flossen, dann war es Ralph Schallis. Wenn der die Bibel aufschlug, war man in der Gegenwart Gottes. Und sogar mein bester Freund, der mitkam auf eine Konferenz von Operation Mobilisation, durch diese Bewegung habe ich mich bekehrt, eben vor 40 Jahren. Der kam auf diese Konferenz und hatte sich fest vorgenommen, sich nicht zu bekehren, aber er kann sich das ja mal anschauen. Und dann sagte mir, Alexander, wenn du mit mir redest, okay, aber wenn Ralph Schallis zu mir sagt, God loves you, Gott liebt dich, da merke ich, wie Gott das zu mir sagt. Und ich habe dann gefragt, was ist dein Geheimnis? Und dann sagte er, ich war mit meinem Leben unzufrieden. Also was ich jetzt sage, gilt mir genauso. Ich merkte, sagt er, im Neuen Testament eine ganz andere Realität als in meinem Leben. Und dann versuchte er eine Zeit lang auch bei den Charismen. Und da hat ihm Gott gezeigt, du, alle Himmel können meine Herrlichkeit nicht fassen. Wenn du mich näher kennenlernen willst, du musst mir Zeit geben. Und dann hat ihn Gott aufs Herz gelegt, er möge ihm den Zehnten an stiller Zeit geben, täglich. Und dann, er war damals Lehrer und da sagte er, das geht nicht. Ja, die Antwort Gottes, die Wahl liegt bei dir. Und er sagt, dann habe ich mir die Bibel so eingeteilt, dass ich sie einmal im Jahr durchgelesen habe. Und dann sagte mir etwas, was ich nicht vergessen werde. Er sagte, ich bin 40 Jahre lang Christ, ich habe die Bibel 40 Mal gelesen. Und ich fragte ihn dann, Ralph, what do you think of Pentecostalism? Also was hältst du von der Pfingstbewegung? Und er war ein sehr demütiger Mann, das ist das Kennzeichen auch von wirklichen Männern Gottes. Und er wusste nicht, wie ich denke, und dann schaute er sich mich vorsichtig an und dann sagte er so mit sanfter Stimme, um mich ja nicht zu verletzen, only negative, nur negativ. Und dann hat er mir eben gewisse Zusammenhänge erklärt, gerade aus dem Korintherbrief, die ich als Frischbekehrter noch nicht kannte. Ja, also so viel zu Vorbildern.
Vielen Dank.
Ja, zunächst herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder in diesen Gefilden zu sein, die ich doch früher öfters besucht habe. Wir haben mit unseren österreichischen Pfunden oder ausländischen Pfunden gewuchert. Man konnte ja vor der Wende als Ausländer viel leichter in eure DDR reisen als als Bundesdeutscher. Und eigentlich habe ich immer noch praktisch meine besten Freunde in diesen östlichen Gebieten. Und von daher ist manches vertraut, obwohl es hat sich manches geändert. Jetzt Folgendes, liebe Freunde. Ich bin Charismatiker. Ich habe das Charisma der Geschwindigkeit und der Länge. Mein Lieblingsvers ist Apostelgeschichte 20,7, da Paulus lange redete und die Rede bis Mitternacht hinzog. Fiel dann Eutychus aus dem Fenster raus. Aber wegen der Geschwindigkeit, wenn ich zu schnell werde, gebt mir bitte ein Zeichen. Nicht dann sagen nachher, ja, war ja schön, was Sie gesagt haben, aber es war zu schnell, wir haben nichts verstanden. Ich kann ja während des Vortrags noch zurückschalten. Vielleicht zu meiner eigenen Biografie. Ich sagte mal Helmut Dieligen, 80% der Theologie ist Biografie. Und warum habe ich mich in dieser ganzen Sache auch so auseinandergesetzt? Ich war jung bekehrt, voller Eifer und so weiter und las das, einen Klassiker, der damals gerade begann, um sich zu greifen, Kreuz- und Messerhelden. David Wilkerson, wer hat von dem Buch gehört? Insgesamt weltweit 20 Millionen Exemplare verkauft. Es hat kein Buch, das Zungenreden so attraktiv gemacht wie Wilkersons Buch Kreuz- und Messerhelden. Es ist so packend, es ist so spannend. Der Mann erlebt solches Eingreifen Gottes, Führungen, Bewahrungen unter den Rauschgiftsüchtigen, wunderbare Bekehrungen. Und das muss also der Geist Gottes sein. Und am Ende ist die Geschichte von der Geistestaufe und wer die erlebt, der war dann auf einer höheren Ebene, der ist nicht mehr zurückgefallen, wie er angeblich sagte. Wir beobachten ja weltweit das genaue Gegenteil. Und dann ist es sowohl meinem Bruder als auch mir unabhängig voneinander passiert. Wir haben uns räumlich und zeitlich unabhängig hingekniet. Herr, gib uns die Geistestaufe. Wer möchte da nicht mehr haben? Damit ich das nicht vergesse, Wilkerson hat sich geändert. Er duldet kein Zungenreden mehr öffentlich in seiner Times Square Church in New York. Auf die Frage, warum, sagt er, it's always so disruptive. Das ist immer so unterbrechend, so störend. Also die springen von dem Zug ab, auf den wir aufspringen wollen, um unseren Laden in Schwung zu bringen. Und ich schätze diesen Mann, so sehr er immer noch gewisse theologische Positionen vertritt, die ich nicht teilen kann, aber ich sah mal einen Videoclip vor gar nicht allzu langer Zeit und dann erzählt er, wie manche dieser besonderen Heilungs- und charismatischen Prediger über den Heiligen Geist verfügen, ins Mikrofon blasen und so weiter. Und dann sagte er, nachdem er schildert, wie andere sich wie Schlangen am Boden winden oder andere in die Geldtasche da hinein wirken, und dann sagt er, der Geist Gottes, und er zitiert Johannes 16, die Verse 8 bis 10, wenn er kommt, wird er den Menschen die Augen öffnen über die Sünde, die Gerechtigkeit, das Gericht. Und da beginnt er zu weinen. Der ist so erschüttert über die Zustände, und das hat mich so beschämt, weil ich bin abgehärtet. Ich bin nicht mehr erschüttert. Ich bin abgestumpft. durch all das, was im Laufe der Jahre und Jahrzehnte erlebt hat. Ich mache hier eine Klammer auf, es wird also da sicherlich Mitternacht werden. Ich werde das nicht vergessen, wie mir eine feine Schwester erzählte, sie ist jetzt schon um die 80, ihr Vater war ein wirklich entschiedener Christ, aber er hat Hitler nicht durchschaut. Und sie sagte, ich werde nicht vergessen, wie er eines Abends leichenblass nach Hause kam und sagte, jetzt ist Deutschland verloren. Das war der 9. oder 10. November 1938, die Reichskristallnacht. Und da wusste er, wenn man sich an den Juden vergreift, kommt man ins Gericht Gottes und da ist er aufgewacht. Und 7 Jahre danach war Deutschland am Boden zerstört. Und ich musste an diese, einfach jetzt mein persönliches Zeugnis an dieses Ereignis denken. Wir fuhren von einer Konferenz zum Thema Schöpfung, Evolution aus dem Westerwald zurück. Ich schalte die Nachrichten ein. Die Koalitionsregierung, also Rot-Grün, beschließt die Gleichstellung der Homosexuellen, dieses Lebenspartnerschaftsgesetz, dass sie diesen eheähnlichen Zustand eben antreten können. Und da legte sich eine Schwere auf meine Brust. Jetzt ist Deutschland verloren. Heute bekam ich von diesem Verein zur Erhaltung der christlichen Kultur in Deutschland, in erster Linie Katholiken, in ethischen Fragen sind die ja noch sehr oft vorbildlich, kam die Nachricht, Tsipras ist ja eine Alt-68erin, unsere Justizministerin möchte für die Homosexuellen das völlige Adoptionsrecht durchsetzen. Also da ging es euch besser noch zu DDR-Zeiten. Also das wusste man nun doch, dass das nicht normal ist. Aber das darf man ja bald nicht mehr sagen und wir sind jetzt auf einer DDR-Leitebene wiedervereinigt. Also das erschüttert mich auch nicht mehr so, wie es mich mal hätte erschüttern sollen. Ich bin jedenfalls da hineingeraten in diese Strömung durch das Buch von Wilkerson, Kreuz- und Messerhelden. Es erschien 66, 67 und dadurch begann die katholisch-charismatische Bewegung, deren führender Mann Kardinal Sünens, inzwischen gestorben, sagte, man muss Maria die Mutter aller Charismatiker nennen. Und zu Beginn also große Freudigkeit. Ich hatte auch mehr Freiheit, den Herrn zu bezeugen. Und es haben sich sogar Leute bekehrt. Also die Sache muss von Gott sein. Und das ist wie eine Droge. Zu Beginn ist man high und ist fast auf einer höheren Ebene und hat Freudigkeit und Kraft. Und dann wird man immer mehr abhängig von so einer Art Berauschung. Und man kann immer weniger aus dem Glauben leben. Und ich erlebte manchmal, dass ich so innerlich davongetragen wurde. Und das war ein unwahrscheinlich beglückendes Gefühl. Ich habe das verglichen mit Hesekiel 44, wo die Wasser immer höher stiegen. Und erst ging es ihm zu den Knöcheln und Knien und so weiter. Und dann schwamm er. Und manchmal erlebte ich, dass ich so davongetragen wurde. Ich bin sozusagen innerlich geistlich geschwommen. Und das war berauschend. Und es hat sich wörtlich erfüllt, vergesst diesen Vers nicht, 2. Korinther 11, Vers 4. Paulus muss den Korinthern schreiben und klagen und sagt, wenn einer zu euch kommt, und das wäre abendfüllend, da nachzubohren, wen meint er da, wer kommt da, wer ist da gemeint? Wenn einer zu euch kommt und sagt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, und das steht im Griechischen allos, also wir haben das Wort Allopathie, und allos heißt anders, aber nicht wesensmäßig, dem Original sehr ähnlich. Und ihr, jetzt sagt das Deutsche, einen anderen Geist empfangen, aber im Griechischen steht er nicht mehr allos, sondern heteron. Und heteros heißt völlig anders, also wir haben das Wort Heterosexualität. Wenn ihr einen Allos Jesus, einen anderen Jesus verkündigt bekommt und ihr einen Heteron Pneuma und Heteron Evangelion, also einen anderen Geist, ein anderes Evangelium annehmt, so ertragt ihr das recht gern. Er sagt wörtlich, einen fremden Geist empfanget. Er sagt nicht, ihr seid besessen, aber ihr nehmt einen fremden Geist gerne an. Und das griechische Kalos Anicheste, Kalos heißt schön. Und die, die sich im Griechischen auskennen, sind überrascht, dass er da nicht den Konjunktiv gebraucht, die Möglichkeitsform, sondern den Indikativ, die Wirklichkeit. Ihr nehmt es gerne an. Und genauso war es bei mir. Und weil das so schön war, dauerte das ungefähr 18 Monate, bis ich erkennen musste, ich bin betrogen worden. Das war demütigend und ich habe dann Gott gefragt, Herr, wo gibt es so eine Vermischung in deinem Wort? Ich wollte nicht die Erfahrung. Mit der Erfahrung kann man alles beweisen. Und damit ich das nicht vergesse, liebe Freunde, ich habe ja erwähnt, es ist wie eine Droge und wir leben in einem Zeitalter unglaublicher Berauschung und das Gericht Gottes geht auch parallel mit Berauschung. Man kann rein empirisch zeigen, 90% derer, die vor ihrer Bekehrung im Rauschgift waren und sich auch echt bekehrt haben, sind heute in der charismatischen Bewegung. Besonders, wenn sie LSD genommen haben. Es haben Weltmenschen gesagt, die Zungenbewegung ist eine LSD-Bewegung. Das geht richtig parallel. Und jetzt muss man sich wie Wilkerson dieses priesterliche Herz schenken lassen, weil es sind oft unsere Geschwister, sie meinen es oft von Herzen gut und man erlebte oft solch beglückende Erfahrungen. Man hält es nicht für möglich, dass das ein fremder Geist sein kann. Und ich habe hier das Zeugnis von einem gewissen Joachim Friedl. Dem ist es ähnlich ergangen wie mir, nur noch viel deutlicher. Ich hatte ja nichts mit Droge, eigentlich mit Okkultismus nichts zu tun. Ich habe noch die Gnade der frühen Geburt, Jahrgang 43, ohne Bild aufgewachsen, wofür ich zutiefst dankbar bin. Es hat der Spiegel geklagt. Wir haben erst die videotisierte und dann die idiotisierte Generation. Anwesende natürlich ausgenommen. Aber das Bild macht passiv. Das Bild speist in die alte Natur, bewirkt diese Emotionen und heute ist nicht entscheidend, ob einer jemand die Wahrheit sagen möchte oder nicht, sondern ob er einen telegenen Eindruck macht. Und liebe Freunde, wenn wir vom Gefühl her beurteilen, haben wir keine Chance. Also ich bringe hier ein berühmtes Beispiel, das vielleicht berühmteste Beispiel in der Bibel, wie die sinnliche Erfahrung die Erkenntnis aushebelt und in die Irre führt. Das ist die Geschichte von Isaak mit Jakob und Esau. Und da kommt der Jakob. Jakob heißt ja der Fersenhalter, der Betrüger. Und er schwindelt sich da das Erstgeburtsrecht. Und er erkennt ihn von der Vernunft her. Das ist die Stimme Jakobs. Und er beginnt ihn zu betasten. Nee, es ist doch der Esau. Und durch diese sinnliche Erfahrung wird er total getäuscht über den, der da vor ihm wirklich sich befindet. Und wenn ihr eure Erfahrung und Gefühle und Erlebnisse nehmt, habt ihr keine Chance, wenn ihr nicht von der Erkenntnis der Schrift herkommt. Also noch ein Beispiel. In der Gegenwart Gottes fällt ein Mensch wie? Auf die Knie oder aufs Angesicht. Und das ist ja das Markenzeichen von Benny Hinn und Reinhard Bonnke. Und ich habe eine DVD da. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das anschauen bei Reinhard Bonnke, wie da die Leute reihenweise auf den Rücken gelegt werden. Und jetzt, wenn man dann den Leuten das zeigt, du schau her, in der Bibel fällt der Mensch aufs Angesicht. Auch gerade 1. Korinther 14, das Kapitel, das ja immer strapaziert wird, sagt Paulus in Vers 25, er würde auf sein Angesicht fallen. Und dann werden einige stutzig. Aha. Ja, aber weißt du, ich kenne jemanden und dem ist das auch passiert, der ist auch so im Geist erschlagen worden, fiel auf den Rücken und der war vorher so gebunden und verkorkst und der ist wie ein umgestülpter Handschuh und der ist jetzt völlig verändert und so weiter. Und dann hebelt die Erfahrung die Erkenntnis aus und dann haben wir keine Chance. Könnte ich noch manches Beispiel, wir wollen ja vor Mitternacht zu Ende kommen. Also ich bin immer noch im ersten Teil des Beginns, des Anfangs der Einleitung. Keine Angst, kann sich nur noch um Stunden handeln. Und dieser Joachim Friedl, der da sein Zeugnis erzählt, Er bekehrt sich, liest ein Buch von Heidenreich, wie sie da in Lüdenscheid unter Rauschgiftsüchtigen arbeiten, zum Teil wirklich auch hingabemäßig vorbildlich, und da möchte er mitarbeiten. Er kommt aus der Baptistengemeinde, Schwäbisch Gmünd, glaube ich, und wird gewarnt, lass dir nicht die Hände auflegen. Gut, er kommt nach Lüdenscheid und seine Skepsis, seine Wachsamkeit geht immer mehr zurück. Ihm legt dann ein gewisser Olle Evers die Hände auf und er fällt auf den Rücken. Und am nächsten Tag ist er zusammen mit Leuten, die da gerade da diesen großen Heiler erlebt haben. Und er bekommt die Geistestaufe. Er redet in Zungen, er schlägt die Bibel auf und das Wort Gottes pulsiert mit einer Kraft, mit einer Lebendigkeit, mit einer Energie, die er vorher nie kannte. Er ist also restlos begeistert, ist jetzt wirklich auf der Ebene, die sich immer wünschte. Hier ist Vollmacht, hier ist Realität, hier ist Gegenwart Gottes, buchstäblich fast greifbar. Er erzählt das einen Ältesten, als er zurückkehrt, der Baptistengemeinde. Der sagt ihm, du, ich möchte dein Erlebnis nicht in Frage stellen, aber in der Bibel fallen die Leute nicht auf den Rücken, sondern aufs Angesicht. Das hat ihn etwas verunsichert. Frage, ist ja auch meine Methode, Koma, das griechische Wort für Tiefschlaf, zu verhindern bei den Anwesenden. Also jetzt, es sind ein paar Insider da, die sollen vielleicht nicht antworten, aber kennt jemand eine Bibelstelle, wo man auf dem Rücken fällt? Eli, ja? Also 1. Samuel 4,18, als die Nachricht kommt, dass die Bundeslade in die Hände der Philister geraten ist, fällt er rücklings vom Stuhl und erschlägt sich.
Das ist aber gerecht.
Bitte?
Das ist aber gerecht.
Ja, natürlich. Das ist Gericht. Aufdeckung der Blöße vor Gott. Ja? Das war immer Gericht. Ich will deine Schande aufdecken. Ich will dich trunken machen, dass du dich entblößest. Könnt ihr alles nachlesen. Bei Jeremia, Klagelieder und so weiter. Wer kennt noch eine Stelle? Jesaja, naja, du kennst das. Aber jetzt, damit wir dann auch gewappnet sind. Ihr wisst ja, bei der Versuchungsgeschichte unseres Herrn, da hat der Versucher ja auch die Bibel zitiert. Und die Antwort Jesu, es steht aber auch geschrieben. Er hat nicht gesagt, ich bin der Sohn Gottes oder meine Gefühle sind so positiv. Und er ist unser Vorbild. Und er sagte, es steht geschrieben. Und die zitieren auch ihre Schriftstellen. Also Sebastian, du darfst es jetzt verraten. Jesaja? Naja, also Sätzen nicht genügen. Rolf, du weißt das? Enttäusch mich nicht, du. Sonst brauche ich einen Auffänger, du. Wenn du das auch nicht weißt, dann falle ich jetzt.
Ich weiß es, aber ich sonst
nicht. Also Rolf könnte Politiker werden, dass man etwas sagt und niemanden dabei wehtut. Und kurz und prägnant. Also Jesaja 28 und ab Vers 7 spricht der Prophet das Gericht über die falschen Propheten aus, also Gott durch Jesaja. Und dann, sie spotten so die Propheten nach und da heißt es, darum wird das Herrnwort an sie ergehen, hier ein wenig, da ein wenig. Zablazav, Kavlakav, da spotten sie so die Propheten nach, so wie wenn Leute uns sagen, ja, ihr immer, tue Buße, oder bekehre dich. So in diesem spottenden Ton haben die Propheten verspottet, die ihnen den Ratschluss Gottes bringen wollten. Und jetzt kommt es, dass sie hingehen, rücklings fallen, zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Das war immer Gericht. Ist ja auch eigentlich etwas völlig Unnatürliches. Man kann sich ja erschlagen. Und das ist jetzt eine leichte Ironie. Die Charismatiker haben uns da nicht nur in gewissen Gaben bereichert, sondern auch in Ämtern, denn jetzt hat man eben diese Auffänger und man kann die ganze Bibel lesen, die gibt es nicht. Ein Auffänger vom Dienst, um all die aufzufangen, die da angeblich vom Geist umgeworfen werden. Also zurück zu diesem Joachim Friedl. Er ist da etwas verunsichert, kann das aber dann einordnen. Und dann betet er wieder mal in Zungen. Und auf einmal zieht es seine Hände auseinander und es beginnt ihm am ganzen Leib zu schütteln. Da erschrickt er. Was war das jetzt? Das kannte er, als er Reiki-Meister war. Ist das der Heilige Geist? Also Reiki ist die populärste Form im New Age, wo man lehrt, dass also das Universum von einer kosmischen Energie erfüllt ist, die man durch Handauflegen übertragen kann. Und das wird immer beliebter, das Handauflegen, zur Übertragung von Kräften. Ist das der Heilige Geist? Ja, warum macht er genau das Gleiche, was ich kannte, als ich noch voll im Okkultismus steckte? Ist es nicht der Heilige Geist? Ich bin doch Kind Gottes. Und da begann dieser Kampf. Also das liest sich wie ein Krimi. Nehmt euch das mit. Der erste Teil ist ein Beitrag von mir. Der ist theologisch langweilig. Den nehmt ihr zum Einschlafen. Aber das, da sagte ein Bruder, atemberaubend. Ich habe das mal zugefaxt einer Schwester. Das waren 11 Seiten. Sie hat da reingeschaut. Sie konnte nicht mehr aufhören. Das ist wirklich so packend und er greift niemanden an. Er ist grundehrlich und das zeigt so eindrücklich, warum dieser okkulte Hintergrund einen so schnell öffnen kann für diese Phänomene, obwohl man Kind Gottes ist. Bitte nehmt das deutlich zur Kenntnis. Wir sind nicht da zu richten. Wir sollen die Geister prüfen und es geht nicht um die Frage der Gotteskindschaft. Wir haben Dutzende gesehen, aus dieser Strömung rauskommen. Es musste sich keiner nochmals bekehren. Es waren Kinder Gottes. Manchmal hingabemäßig und Eifer besser als unser einer. Also bitte da bewusst zu unterscheiden zwischen Richten und Prüfen, zwischen persönlichen und theologischen Fehlern. Und ich habe in diesem ersten Teil besprochen das Buch von Daniel Hari zum Thema Heilen. Heilen wie Jesus. Er ist in der Schweiz sehr bekannt, in Deutschland so gut wie gar nicht. Und er verschickt immer einen Rundbrief. Und in der Mai-Ausgabe war ein Rundbrief mit einem Stoffstückchen beigefügt. Den hat er diesen Stoff in Florida gekauft und bei Todd Bentley segnen lassen, bei dieser Lakeland Florida Feiererweckung. Wer hat von Todd Bentley gehört? Hände hoch, ist kein Überfall. Das war so jetzt, das begann am 2. April letzten Jahres, also wieder ein Jahr her. Man nannte es die größte Erweckung, übers Internet laufend mit Zeichen und Wundern. Und er sah schon ein bisschen komisch aus. Also der sah so aus wie so ein Hellangel nach dem zweiten Waldbrand. Und die hat sich tätowieren lassen nach seiner Bekehrung. Und da hat er dieses Stück Stoff dort besonders segnen lassen durch Todd Bentley mit Berufung auf die Schweißtüchlein des Paulus, Apostelgeschichte 19,12. Und er sagte, das habe nichts mit Magie zu tun und er möchte, dass wir diesen Segen teilhaftig werden. Und ich glaube ihm das, der meint es von Herzen gut, obwohl es ist reine Magie. Also vorsichtig sein mit den Motiven, haben oft nur die besten Absichten. Und im Juni-Rundbrief kam die Meldung, dass seine Frau an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist. Aber es ist ein Gebetsteam gekommen, man hat mit ihr gebetet und es kamen Weissagungen und die Kinder sagten, die Mama wird gesund. Und ungefähr eine Woche danach kam die Todesanzeige. Und das ist jetzt wirklich nicht mehr lustig, es ist tragisch. Und sie hat dann noch zu ihrem Mann gesagt, mach weiter, Jesus will nicht Leid und Schmerzen. Ja, soll man dann aufs Grab der Cornelia Harry, ich glaube, so heißt mit Vornamen, schreiben, Jesus ist nicht völlig zum Sieg gekommen. Und da ist also schon ein ganz schwerer Fehler in dieser Sache. Paulus sagt in Römer 8,23, wir warten auf des Leibes Erlösung. Der Leib ist nicht erlöst. Deswegen altern wir, gehen uns die Haare aus. Das Alte ist ein schlimmes Haus, sehr viel beginnt zu wanken. Dem einen gehen die Haare aus, dem anderen die Gedanken. Ich hatte früher mal so Locken, ja, und vorbei. Und wir haben ja jetzt so viele Jubiläen. Wer weiß, wer am 20. Februar, ganz wichtiges Datum, sage ich etwas ironisch, 1909 geboren wurde? Rolf?
Meine Frau.
Deine Frau ist 100 Jahre alt.
Das ist nur am 20. Februar geboren.
Aber 1909. Nee, auch nicht.
Heinz Erhard,
genau. Jetzt haben wir ihn erwischt. Und von dem stammt dieser poetische Verfallssatz: Die zweiten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die dritten kamen gerade recht, um damit ins Gras zu beißen. Und liebe Freunde, man stirbt ja normalerweise an einer Krankheit. Wenn das stimmt, dass durch richtigen Glauben wir immer gesund sind, wir haben ja jetzt 2000 Jahre Kirchengeschichte, sollte es wenigstens einer geschafft haben, genügend Glauben zu haben, dass er mindestens 150 oder 200 Jahre alt geworden wäre. Nein, Statistik zeigt, Gläubige werden nicht älter als Ungläubige. Hat nichts mit Sünde zu tun. Das kann schon natürlich, aber der Leib ist nicht erlöst. Und ich werde nicht vergessen, wie Benedikt Peters, vielleicht kennen den einige, von ihm stammt dieses Büchlein hier, Lasst uns anbeten, weil wir haben jetzt immer diesen Worship-Sog. Wie er sagte, wir saßen da vor ungefähr 25 Jahren, ich wohnte damals auch noch in der Schweiz, zusammen. Nee, muss jetzt schon 30 Jahre her sein. Und dann sagt er, Zungenreden ist nicht das Thema der Zukunft, sondern Heilung. Und er zitiert Offenbarung, Kapitel 13, Vers 3, wo uns das Tier, man sagt gewöhnlich in der Kirchengeschichte, der Antichrist geschildert wird. Und da steht, er erholt sich, er wird geheilt, Therapeio im Griechischen, von einer tödlichen Wunde. Und alle Welt steht Tommaso mit offenem Mund da und bestaunt das Tier. Und da sagt er, das Thema der Zukunft wird Heilung sein. Und man kann jetzt hinkommen, wo man will, Heilung, Heilung, uns fehlt Vollmacht, wir brauchen die Charismen, wir brauchen Heilung und so weiter. Jetzt mache ich noch eine Klammer auf, bin aber immer noch in der Einleitung. Es wurde, wer kennt den Namen John Wimber? Also es gibt ja diese verschiedenen Wellen. Und die erste Welle war die Pfingstbewegung vor ziemlich genau 100 Jahren. Die zweite, die charismatische Bewegung, beginnend am 3. April 1960 in Amerika, auch wiederum Kalifornien. Und die dritte Welle hat so drei Schlüsselfiguren, John Wimber, Peter Wagner und Yonggi Cho. Und es wurde John Wimber in Zürich gefragt, wie erklären Sie sich das, dass die Leute bei Ihnen auf den Rücken fallen? Ich hörte von ihm auf Kassette, wie er sagte, die Leute begannen umzufallen, sie schlugen erst auf die Stuhl und Tischkante und auf den Boden. Bam, bam, bam. So we were looking for catchers. Also so organisierten wir Auffänger. Wie erklären Sie sich das? Wir lesen ja nicht, dass wenn Jesus heilte, er seine Jünger in Rugbystellung unter das Volk mischte, um all die, die von seiner Kraft erfasst werden, aufzufangen. Lesen wir nicht. Antwort von John Wimber, Johannes 18, Vers 6. Jesus ist in Gethsemane. Und da kommen diese Soldaten, diese Schergen, um ihn gefangen zu nehmen. Und Jesus fragt, wen sucht ihr? Und sie sagen, Jesus von Nazareth. Und da sagt er, ich bin's. Und als er sagte, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Jetzt Folgendes. Das war eine Art Theophanie, das heißt Gottesoffenbarung. Das war der Name Gottes, Anihu im Aramäischen. So hat sich Gott dem Mose vorgestellt in 2. Mose 3, 14. Ich bin's. Und das lesen wir nicht zufällig bei Johannes. Jetzt mache ich noch eine Klammer auf. Das werde ich immer wiederholen. Warum haben wir vier Evangelien? Das schildert die vier Naturen Jesu. Matthäus schildert den König, Markus den Knecht, Lukas der vollkommene Mensch und Johannes Gott. Und es gibt ja keine größeren Widersprüche. Wer König ist, ist nicht Knecht. Wer Mensch ist, ist nicht Gott. Und Johannes schildert Jesus als Gott, diese Ich-Bin-Worte. Es hört ja auf, das 20. Kapitel, mein Herr und mein Gott. Und deswegen nur bei Johannes, als er sagte, ich bin's, wichen die zurück. Es steht nicht wörtlich auf dem Rücken. Ich glaube, dass die zurückgefallen sind, also zurückgewichen sind und zu Boden gefallen. So steht es auch, ab Erchomai, Opisto und so weiter und fielen dann zu Boden. Und jetzt muss man fragen, ja, waren das die Leute, die mehr Vollmacht haben und unserem Herrn besser dienen oder ihn umbringen wollten? Wie kann ich so eine Stelle als Segen ausgeben? Das genaue Gegenteil. Und der Schlüsselsatz von Catherine Kuhlmann, mit der dieses Erschlagenwerden im Geist oder das Schlüsselereignis populär wurde in den 70er Jahren, das kannte man ja früher nicht in den offiziellen evangelikalen oder pietistischen Kreisen, war die Geschichte des Saul von Tarsus auf dem Weg nach Damaskus, wo er zu Boden geht. Paulus stürzte zu Boden. Aber der Herr fragt, was verfolgst du mich? Das war Gericht, das war kein Segen. Und da sagte jemand, der mal da drinnen war, diese Stellen sind zwar vorhanden, aber haarsträubend falsch ausgelegt. Um das jetzt mit diesem Joachim Friedl zu Ende zu bringen, also ihr könnt das da nachlesen, dieses Zeugnis. Und wie ist so eine Vermischung möglich? Und ich habe dann Gott gefragt, Herr, zeige mir in deinem Wort, gibt es so eine Vermischung? Das war demütigend. Ich war Kind Gottes und musste das zur Kenntnis nehmen. Und ich weiß noch, wie ich Kassetten hörte auf Englisch von Francis Schaeffer. Das war ein ganz begnadeter Apologet über den Römerbrief. Und als er auf Römer 6 zu sprechen kam, da sagte er, der Teufel kann wiedergeborene Kinder Gottes als Werkzeuge in seinen Kampf gegen Gott verwenden. Das habe ich mehrmals zurückgespielt. Habe ich richtig gehört? Weil mir war klar, wenn das stimmt, dann gehöre ich auch dazu. Das wollte ich nicht wahrhaben. Man konnte ja sagen, komm, ich bin Kind Gottes und man hat manchmal eben etwas unweise gehandelt, aber Gott ist ja so groß und wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein und so weiter. Aber mir war klar, wenn das stimmt, Alexander, dann hat dich der Feind auch vor seinen Karren gespannt. Und dann habe ich mich dieser unbequemen Tatsache gestellt und mich vor Gott gedemütigt. Und Gott hat mir dann die Augen geöffnet für die Möglichkeit dieser Vermischung. Und jetzt setze ich schon einiges am Bibelwissen voraus, anhand von 1. Korinther 10. Da listet Paulus in 1. Korinther 10 auf, warum die im Alten Testament alle starben. Werdet nicht Götzendiener. Vers 6, wie etliche wurden, wie geschrieben steht, das Volk stand auf und spielte. Da steht im Griechischen ein Wort, das gibt es nur einmal, das heißt sich wie ein Kind benehmen, das Wort peizo. Deswegen übersetzen einige tanzen oder hüpfen oder springen. Und es klagte mal der Vorsitzende der Bekenntnisbewegung, kein anderes Evangelium, Hans-Georg Meerwein, er sagte, ich beobachte in unseren kirchlichen Kreisen einen zunehmenden Kindergarten, einen zunehmenden Infantilismus. Hüpfen, tanzen, springen und so weiter. Nächste Vers, Vers 7. Lasset uns nicht Unzucht treiben, wie etliche trieben, fielen an einem Tag 23.000. Murret nicht, wie etliche murrten, wurden umgebracht durch den Verderber. Und ich habe mir gedacht, das ist interessant. Warum schreibt ihnen das? Und da fiel mir wie Schuppen von den Augen. In Korinth gab es Tote. Menschen, die im Gericht Gottes gestorben waren. Und jetzt zeigt ihnen die Zusammenhänge auf aus den Ereignissen der Geschichte Israels. Kapitel 11, Vers 30 sagt Paulus, es sind Schwache, Kranke unter euch und ein Guter als in Koimao sind entschlafen, gestorben. Und da wusste ich endlich, was das heißt, in 1. Korinther 5, Vers 5, wo Paulus sagt, wir übergeben diesen Menschen den Teufel zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Dass er stirbt. Weil er Kind Gottes ist. Und da hat man diese Vermischung, die ich nicht für möglich gehalten habe, in seiner höchsten Form. Der Mann hat Unzucht getrieben, schlimmer als die Heiden. Dennoch Kind Gottes, und dann sagt Paulus, wir übergeben dem Teufel zum Verderben des Fleisches, alte Natur, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn, neue Natur. Und da war mir das auf einmal völlig klar, diese Möglichkeit der Vermischung, das ist eigentlich der ganze erste Korintherbrief. Er sagt in Kapitel 10, Vers 20, ich will nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der Dämonen seid. Ja, warum spricht er diese Warnung aus? Du und ich, wir können in der Gemeinschaft der Dämonen sein, so wie heute Leute als Gläubige auch ins Internet abtauchen und in eine andere Welt hineingeraten, wo sie mit magischen und okkulten Kräften zu tun haben. Von der Internetsucht und Pornografie und so weiter jetzt gar nicht zu reden. Eine Umfrage hat gezeigt, ich habe meinen Augen nicht getraut, ich kann das nur wiedergeben, ich hoffe immer noch, dass es nicht stimmt. Bei gläubigen Frauen Bei Christinnen, 20% haben Probleme mit der Pornografie. Bei den Frauen. Bei den Männern reden wir ja gar nicht. Also es gibt diese Vermischung. Zurück zu 1. Korinther 10, Vers 20. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der Dämonen seid. Ihr könnt nicht trinken des Herrn Kelch und der Teufel Kelch. Ihr könnt nicht teilhaftig sein des Tisch des Herrn und des Tisch der Dämonen. Oder wollen wir dem Herrn trotzen, sind wir stärker als er? Und jetzt füge ich hinzu, Antwort nein, Beweis Tote. Und Paulus sagt, ihr seid total vermischt, ihr seid in der Gemeinschaft der Dämonen und ihr seid noch aufgeblasen. Warum meint er, hat es Schwache, Kranke unter euch und ein Gutteil sind sogar gestorben. Und jetzt ergibt sich die Frage, was ist dann mit denen? Und die erklärt er in 1. Korinther Kapitel 3. Wo er sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, welcher gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und ein jeder sehe zu, wie er darauf baue. Also die Basis der Errettung. Und jetzt können wir darauf aufbauen, Vergängliches oder Unvergängliches. Holz, Heu, Stoppeln, Gold, Silber, Edelsteine. Es wird durch Feuer geprüft, der Tag wird's bewähren. Wird jemand das Werk bleiben, wird er Lohn haben. Wird jemand das Werk verbrennen, wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet wie durchs Feuer. Also es geht nicht um die Errettung, sondern um die Belohnung. Und ich habe nicht nur immer Unvergängliches da aufgebaut. Meine Frau ist ja da und wenn man die Frau dabei ist, soll man nie sagen, was man für ein heiliger, großer Mann Gottes ist. Das kann man sagen, wenn die Frau weit weg ist und ich in Indien, da kann ich verkündigen, liebe Freunde, ich habe meinen alten Adam die letzten 20 Jahre nicht mehr gesehen. Wäre meine Frau dabei, würde sagen, ich aber dafür umso mehr. Und da hat man also nicht nur immer Unvergängliches gebaut. Und dann geht Paulus, 1. Korinther 3, Vers 16, direkt auf die Korinther. Wisset ihr nicht? Also Gott ist kein Freund der Unwissenheit. Er sagt 10-mal im Korintherbrief, wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel Gottes ist? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Und die Korinther hatten durch die beiden klassischen Quellen der Vermischung, Hurerei und Götzendienst, sich in die Gemeinschaft der Dämonen gebracht, jedenfalls zum Teil, und Gott hat sie ins Gericht genommen und sterben lassen, weil sie noch kein Wort hatten. Und dadurch ihren Leib, ihren Tempel verdorben haben. Würde Gott heute so eingreifen, all die sterben lassen, die seine Kinder Unzucht und Hurerei treiben? Der sexuelle Missbrauch ist in den frommen Kreisen größer als bei Weltmenschen. Helge Stadenmann hat uns ein Seminar gehalten über sexuellen Missbrauch und wir fielen fast zum Stuhl. Man nimmt an, dass in Deutschland jede dritte bis vierte Frau im Laufe ihres Lebens sexuell missbraucht wird und jeder zehnte Junge. Und bei den Frommen ist es 36% der sexuelle Missbrauch. Ich war sprachlos. Wie ist das möglich, rief unser Präses. Das sollte uns ja die Furcht Gottes davon abhalten. Und liebe Freunde, das kann ich hier gleich einfügen. Der wahre Gradmesser geistlicher Kraft ist nie Zeichen und Wunder. Wir haben am Ende der Tage auch die Falschen. Sondern immer auf moralisch-ethischem Gebiet. Und das erste Symptom, wenn die Furcht Gottes weg ist, ist Unzucht, Hurerei, Ehebruch, Scheidung und als schlimmstes Gericht die Perversion. In Amerika haben die Evangelikalen in der Scheidungsrate die Weltmenschen überholt. Die sind bei 23%, die Evangelikalen bei 24%. Was ist das für eine Erweckung? Also da sind mir diese Zusammenhänge aufgegangen und liebe Freunde, du und ich, sie und ich, wir können als Kinder Gottes Unzucht treiben oder Ehebruch. Und da vermischt sich buchstäblich Gläubige und Ungläubige. Und Paulus sagt, flieht. Flieht der Unzucht. Jede Sünde ist am eigenen Leib, ist außer dem Leibe. Wer Unzucht treibt, sündigt am eigenen Leibe. Und man kann geistlich in eine wiedergöttliche Vermischung hineingeraten. Und das beste Bild für eine Vermischung, allegorisch-bildlich, ist der Sauerteig. Und der Korintherbrief musste geschrieben werden, weil keine Gemeindezucht geübt wurde, so wie es heute aussieht. Und Paulus sagt, fege den Sauerteig aus. Tu dir selbst hinaus, wer der Böse ist. 1. Korinther 5. Also hat man genau diese Vermischung. Und schaut jetzt nur ein Beispiel. Ich will nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der Dämonen seid. Dann sind mir die Zusammenhänge aufgegangen von diesen großen Leuten, die da zum Teil führend sind in diesen charismatischen Strömungen, wie sie vorher in Droge waren, in Rauschgift, im Alkoholismus, im Spiritismus. Benny Hinn, der jetzt populärste Heilungsevangelist weltweit, behauptet am Grabe von Amerikas berühmtester Heilungsevangelisten, Amy Semple McPherson, eine besondere Ausrüstung mit Kraft bekommen zu haben. Es ist richtig greifbar, die Gemeinschaft der Dämonen. Bei diesem Todd Bentley, der hat ganz offen gesagt, wie ihm 16 Dämonen ausgetrieben wurden und wie er vorher im Satanismus war und im Okkultismus. Und jetzt ist er natürlich ein super Zungenredner. Und da habe ich meinen Mund aufgemacht und habe die Kinder beim Namen genannt, ohne zu sagen, sie sind nicht Kinder Gottes. Das steht mir nicht zu. Der Herr kennt die Seinen. Aber aufzeigen, diese Vermischung. Und mir hat ein Missionar aus Birma, der selber Zungenredner ist, ganz klar gesagt, obwohl er es bei sich nicht durchschaut hat, wo ein okkulter Hintergrund ist, sind die Gaben nicht echt. Und liebe Freunde, was wir wirklich haben, ist eine Okkulterweckung. Wir sind Augenzeugen einer unglaublichen Geisterinvasion. Wir haben eine New Age-Erweckung. Harry Potter, da hätte vor 20 Jahren diese John Rowlings nicht einmal einen Verleger gefunden. Größter Bucherfolg in der Geschichte der Buchdruckerpresse. Wir leben in einem magischen Zeitalter. Wer kennt den Namen John Stott von England? Dieser eigentlich Lehrer, der Evangelikal, auch die Lausanner Verpflichtungen, alles von John Stott verfasst. Es hatte mal Hartmut Zopp, vielleicht kennen den einige, eingeladen, kurz nach der Wende unter den Studenten da zu sprechen. Da ist er sehr begnadet. Und wir haben dann ein Gespräch geführt und dann sagte er mir, etwas zögernd, sagte er, yeah, it's true, the charismatics have a magic concept of God. Sagte er, ja, es stimmt, die Charismatiker haben eine magische Vorstellung von Gott. Und da hat er mit der ihm eigenen Brillanz das in zwei Sätzen zusammengefasst. Wir haben noch so eine unmögliche Vermischung in 2. Korintherbrief aufgezeigt. Also wir haben heute die korinthischen Zustände. Kaum noch Gemeindezucht. Es können heute Leute Prediger, Evangelisten, Verkündiger sein, die sich als Gläubige haben scheiden lassen und wieder verheiratet sind, alles kein Problem mehr. Als in meiner Zeit, als ich Teenager war oder ein bisschen älter, wenn ein Politiker geschieden war, musste er die Koffer packen. Das ist heute ein Qualitätsmerkmal geworden. Heute können die nicht geschieden sind, das sind ja Fossilien, die da schon Jahrzehnte mit derselben Frau zusammenleben, also die sind ja offensichtlich nicht mal ganz ernst zu nehmen. Die müssen heute die Koffer packen. Es ist alles verkehrt geworden. Und wir haben uns systematisch, gerade auf moralischem Gebiet, diesen Maßstäben angepasst. Das ist die Wirkung des Sauerteigs. Das ging nicht über Nacht, aber immer mehr. Und jetzt ist da eine neue Bischöfin gewählt worden, eine Frau Junkermann. Und geschieden, alleinerziehend und sie möchte sich besonders einsetzen für die Gleichstellung von homosexuellen Pfarrern. Und das ist eine Bischöfin. Aber das hätte vor einiger Zeit noch einen Aufstand gegeben. Ja? Wie gibt es so eine Vermischung? 2. Korinther 6. Da steht doch dieser berühmte Satz, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Aber das ist jetzt negativ. Komm und vermisch dich da nicht und so weiter. Man versucht, gläubigen Mädchen beizubringen, hüte dich vor ungläubigen Jungs und umgekehrt, aber wenn man verliebt ist, Glückshormone ausgeschüttet, Verstand ausgeschaltet, kurzes Paradies auf Erden und er verspricht ihr, ich hole dir die Sterne vom Himmel und ein Jahr danach holt er nicht einmal mehr das Mineralwasser aus dem Keller. Also Randbemerkung. Und dieser Vers ist bei einigen negativ abgespeichert. Zieht nicht am fremden Joch. Und die Ehe ist natürlich ein Joch. Zum Glück, dank meiner Frau, ein sanftes Joch. Manchmal nicht immer so, ja, aber ja, wenn meine Frau ist nicht, darf ich ja nicht sagen, dass es ein schweres Joch ist. Nicht? Das sagt ja mal jemand, ein Bruder, ihr habt hoffentlich Sinn für Humor, es ist wirklich nicht ernst gemeint, was ich jetzt sage, die Steigerung von Lebensgefahr ist Lebensgefährtin, aber entschuldigt, das ist nicht ernst gemeint. Also bei mir ist ein sanftes Joch, aber vorher, vor diesem negativen Vers 14, steht ein positiver Befehl. Machet euer Herz weit. Er sagt, ihr Korinther, ihr habt nicht engen Raum bei uns, aber eng ist es in euren Herzen. Stellet euch doch so zu mir, wie ich zu euch, machet euer Herz weit. Das heißt, seid weit für Gott und sein Wort. Und jetzt seid eng. Und wenn jemand erfüllt ist von Jesus und seinem Wort, der wird sowieso gar nicht den Wunsch haben, sich der Welt anzugleichen. Also wir kommen gern mit negativen Warntafeln und aber hier eigentlich die Antwort wäre, dass man vom Herrn erfasst ist. Und jetzt zieht nicht am fremden Joch. Und jetzt schreibt ein Gläubiger, was hat Gerechtigkeit zu schaffen mit Ungerechtigkeit? Er gebraucht im Griechischen immer so ein Wortspiel. Was hat Licht für Gemeinschaft mit Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial? Also Christus und Satan. Was für ein Teil hat der Gläubige mit den Ungläubigen? Was für ein Teil hat der Tempel Gottes mit dem Tempel der Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Darum geht aus von ihnen, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein, ihr sollt meine Söhne und Töchter sein. Und jetzt gab es ja früher keine Kapiteleinteilung, weil wir solche Verheißungen haben, meine Lieben, lasset uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Und das ist eigentlich ein abendfüllendes Thema. Er schreibt nicht an Ungläubige, er schreibt an Gläubige, lasset uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Du und ich, sie und ich, wir können besudelt sein. Und meiner Erkenntnis nach Befleckungen des Fleisches, diese Fleischessünden, sexuelle Sünden, und wir haben ja heute die Explosion von Sodom und Gomorra. Und wir haben das erste Mal eigentlich in der Geschichte Deutschlands oder überhaupt der Menschheit eine voll durchpornografisierte Generation. Da gibt es praktisch niemanden, der da nicht besudelt ist. Und des Geistes, das wäre der Bereich des New Age, des Okkultismus. Das geht ja immer parallel, so wie im ersten Korintherbrief, fliehe der Unzucht, fliehe den Götzendienst. Und wie bekomme ich das in den Griff? Heiligung. Also nicht Angleichung an die Maßstäbe der Welt, sondern an die Maßstäbe Gottes und Furcht Gottes. Lasset uns die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Und liebe Freunde, die Furcht Gottes, das ist ein Mega-Ort. Und Heiligung, das ist ein sehr suspektes Wort geworden. Wir haben uns angepasst. Ich sage es mal so pauschal. Und wenn man in Länder kommt, wo Christen verfolgt werden, dann merkt man etwas völlig anderes. Da hören gewisse Dinge auf. Und wenn ich eben im Fleisch und im Geist besudelt bin, und nochmals, dank dieser Porno- und Okkultwelle sind das immer mehr, wenn sich heute Leute aus der Welt bekehren, die haben manchmal Dinge hinter sich gebracht, das hält man nicht für möglich. Welche Filme, welche Computerspiele, in welche Scheinwelten abgetaucht, in welche Perversionen, die für sie normal sind und so weiter. Welche Drogen, Gott ist immer noch größer. Aber jetzt heißt Heiligung und Reinigen von all diesen Besudelungen. Und wenn das nicht geschieht, ich mich bekehrt habe, aber eben noch diese Dinge mitbringe, diese Besudelungen, und ich mich dann nach diesen weltlichen Maßstäben richte, dann Furcht Gottes kaum vorhanden und dann zieht Licht und Finsternis, Gläubige und Ungläubige, Christus und Belial, Tempel Gottes und Tempel der Götzen zusammen. Und die charismatische und die ökumenische Bewegung gehen völlig parallel und mischen buchstäblich Gläubige und Ungläubige, Licht und Finsternis. Und es geht in die Denominationen und es geht bis dann in die einzelne Person. So, jetzt bin ich mit der Einleitung zu Ende. Lasst mich vielleicht mit Folgendem abschließen. Ihr habt ja jetzt lang genug zuhören müssen. Wir haben ja das Thema Zeichen und Wunder. Und das sage ich jetzt so etwas provozierend. Der Zeichen-Wunder-Begriff, wenn man mit diesen Leuten zusammenkommt, dann zitieren die gewöhnlich Markus 16, Apostelgeschichte 2, ich will ausgießen meinen Geist in den letzten Tagen über alles Fleisch und da werden Träume, Visionen, Weissagungen auftreten und deswegen geschieht das jetzt so. Und da werden diese Stellen zitiert und da sage ich, du, alles gut und schön, aber wir leben nicht in der Zeit der Urgemeinde, wir leben in der Zeit vor der Wiederkunft Jesu. Da sind wir uns ja alle einig und um zu wissen, was heute läuft, darf ich nicht Apostelgeschichte aufschlagen, als wären wir noch zu Beginn, sondern ich muss dort nachlesen, wo die Bibel über die Zeit vor der Wiederkunft Jesu spricht. Naja, und da haben wir über 300 Bibelstellen über das zweite Kommen, wir haben ganze Briefe, ganze Kapitel. Und wenn man in diesen Abschnitten, und bitte kontrolliert das, was ich jetzt sage, wie zum Beispiel Wiederkunftsrede Matthäus 24 oder Lukas 21 oder 2. Petrusbrief, 2. Thessalonicher Brief, 2. Timotheus oder Offenbarung, diese Briefe, die sich auseinandersetzen mit der Zeit vor der Wiederkunft Jesu, wenn in diesen Abschnitten, in diesen Briefen, in diesen Passagen Zeichen und Wunder auftauchen, stehen die nie neutral, nie positiv, sondern ohne Ausnahme immer in Verbindung mit Verführung. Und prüft das, was ich jetzt sage. Und schaut, es hat einer der Väter der charismatischen Bewegung, Derek Prince, er hat erklärt, er starb 2003, brillanter Mann, viel Gutes gesagt, allerdings eben vermischt, auch wirklich wieder Dinge, die eindeutig lehrende Dämonen sind, wie Paulus an Timotheus schreibt. Er hat gesagt, er ist ja selbst einer dieser führenden Pfingstler, in seinen Predigten äußerte Derek Prince immer wieder die Meinung, dass die Charismatiker zu der Gruppe von Menschen gehört, die am allermeisten gefährdet ist, vom Antichristen verführt zu werden. Also jemand, der eine führende Gestalt der Charismatiker ist, kein Antipenti. Nach über 50 Jahren Dienst in der pfingstlich-charismatischen Bewegung fasst er die Gründe für diese Beobachtung zusammen. Er nennt 3 Ursachen für diesen geistlichen Zustand der charismatischen Christen. Die Charismatiker kennen ihre Bibel nicht. Die Charismatiker suchen und folgen kritiklos geistlichen Führern. Ähnlich wie in Korinth, ich bin Paulus, ich bin Kephisch, ich bin Apollisch. Und wehe, du sagst was gegen diese Führer, dann hast du den Heiligen Geist gelästert. Drittens, die Charismatiker halten alles Übernatürliche für das Wirken Gottes. Was ein zutiefst heidnischer Ansatz ist, sagt einer dieser führenden Männer. Und Lee Grady hat nach diesem Debakel mit diesem Todd Bentley, mit dieser Lakeland-Feuererweckung von Florida, es kam dann ans Licht, dass Todd Bentley Alkoholprobleme hatte und mit einer Mitarbeiterin von seinem Team im Ehebruch lebte, also ähnlich wie in Korinth die Zustände. Er sagte, er zitiert einen anderen bekannten pfingstlichen Evangelisten, dessen Namen er nicht nennt, Lee Grady, Herausgeber der amerikanischen Zeitschrift Charisma Magazine, eine ganz führende Gestalt in der charismatischen Bewegung, sehr selbstkritisch. Je länger, je mehr ziehe ich vor dem den Hut. Er zitiert jemand anderen, Zitat, jetzt bin ich davon überzeugt, dass ein großer Teil der charismatischen Bewegung dem Antichristen folgen wird, wenn er auftreten sollte, denn sie haben kein geistliches Unterscheidungsvermögen. Alexander Seibel stockte der Atem, als er das las, weil ich das ja schon versuchte, seit Jahrzehnten drüber zu bringen. Hier geht es nicht um einen anderen Frömmigkeitsstil, da soll man großzügig sein. Ich streite nicht darum, wann ist die Entrückung. Ich streite nicht darum, mit Verlierbarkeit oder Unverlierbarkeit des Heils. Meiner Ansicht nach ist beides da. Wir können es nicht, oder vorherbestimmt, freier Willen und so weiter. Aber hier geht es um Christus oder Antichristus. Das ist jetzt keine Randfrage. Und jetzt sagt dieser Mann etwas, was ich eben schon seit Jahrzehnten beobachtet habe und deswegen auch versuchte, da Leute zu warnen und mich damit nicht immer beliebt gemacht habe. Und in gewisser Hinsicht sagen die Leute jetzt, warum sind wir nicht gewarnt worden? Warum sind wir wie die Lämmer dem nachgelaufen? Warum sind wir nicht aufgesprungen, als zum Beispiel Todd Bentley erklärte, die ganze Prophetenbewegung wurde durch einen weiblichen Geist namens Emma angestoßen? Derselbe Geist, der, das seht ihr, das sind die Alterserscheinungen. Der Mann von, also sein Schüler war Paul Kane, William Branham. Derselbe Geist, der sozusagen die Gaben bei William Branham bewirkt hat und für Branham war die Lehre der Trinität eine Lehre der Dämonen. Und da beklagen die sich eigentlich, warum habt ihr uns nicht gewarnt? Und liebe Freunde, die Deutsche Evangelische Allianz hat so vor 10, 15 Jahren noch wirklich gewarnt und hat dann ihre Strategie geändert und ist auf Schmusekurs, Umarmungskurs gegangen. Und auf einmal war das nicht mehr eine Irrlehre, sondern ein anderer Frömmigkeitsstil. Der katholische Frömmigkeitsstil, der charismatische Frömmigkeitsstil, genau dieser Pluralismus. Und jetzt beklagen sich die Charismatiker und sagen, warum habt ihr uns nicht gewarnt? Weil die müssen ja das auslöffeln. Wir können ja noch leicht reden, wenn diese Strömungen bei uns noch nicht eingebrochen sind. Aber das sind ja die Ersten, die dann vorne stehen. Ich wollte eigentlich noch vor Mitternacht zu Ende kommen. Ihr kennt ja meinen Schlüsselsatz, nach der letzten Predigt war das Publikum erledigt. Vielleicht zwei Dinge noch. Um zu wissen nochmals, was heute läuft, müssen wir uns diese Endzeitreden vor Augen führen. Berühmte Ölbergrede, Matthäus 24. Der Herr leitet es ein mit Verführung. Und vielleicht sollte ich noch was sagen, liebe Freunde, weil das so aktuell wird. Die Parallelrede ist Lukas 21 und da steht in Vers 11, es werden sein Erdbeben, es werden sein Seuchen oder Plagen, also Epidemien oder Pandemien, Hungersnöte und dann steht ein Wort, das gibt es nur einmal in der Bibel, das Wort Phobetron, Luther übersetzt Schrecknisse, lateinisch Terror. Ereignisse, die bis in die Grundfesten hinein erschüttern. Und wenn der Herr verzieht, wird nicht nur sowas wie der 11. September auftreten, sondern womöglich noch erschütternder. Also damit ihr seht, wie aktuell die Bibel ist und wie oft nicht wissend. Lukas 21, Vers 11. Luther übersetzt Schrecknisse, in der Vulgata die lateinische Übersetzung sagt Terror. In dieser Wiederkunftsrede, Matthäus 24, sagt der Herr in Vers 11, voraus, es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Also die werden Erfolg haben. Es wird ein Kennzeichen sogar sein der falschen Strömungen, dass sie so erfolgreich sind. Sie werden viele verführen. Paulus schreibt in seinem Abschiedsbrief, 2. Timotheusbrief, es haben mich verlassen alle in der Landschaft Asien. Der Timotheusbrief praktisch zurück. Und dann im nächsten Vers, Luther übersetzt, weil der Unglaube wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Wörtlich die Anomia, die Gesetzlosigkeit. Vor der Wiederkunft Jesu kommt die Zerschlagung der Gebote Gottes, der Ordnung Gottes. Und was da jetzt eben als neu ist, ist völliges Adoptionsrecht für Homosexuelle und so weiter, das ist diese Anomia. Liebe Freunde, wisst ihr, wo die Bibel uns das voraussagt, dass dieses Sodom und Gomorra sein wird vor seiner Wiederkunft? Kennen wir da eine Bibelstelle? Lukas 17, die Verse 28 bis 30. Wie sie waren in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie bauten, sie pflanzten, sie kauften, sie verkauften. An den Tag, an dem Lot aus Sodom ging, fiel Feuer von Himmel und brachte sie alle um. So wird es auch sein, wenn des Menschensohn wird offenbar werden. Und das, was zur Zeit Lots eine punktuelle Sünde war, nicht global, das wird vor seiner Wiederkunft, denn er wird sich ja mit Feuerflammen offenbaren, wie uns 2. Thessalonicher Kapitel 1 offenbart oder verrät, wird global sein. Und die Sünde Sodoms ist dank Hollywood, ist dank Internet, ist global. Immer mehr, auch in Ländern, in Indien wird zum Beispiel immer noch bestraft, aber auch die asiatischen Länder öffnen sich immer mehr. Und die haben das früher überhaupt nicht in den Mund genommen. Also in dieser Zeit, wenn ich die Bibel ernst nehme, wo die Ordnungen Gottes zerschlagen werden wie noch nie, werden Leute auftreten mit diesem großen Anspruch, wir brauchen eben die Gabe der Weissagung. Und interessant ist, wir haben also viele Propheten, viele verführen und Anomia, Gesetzlosigkeit, wir haben genau die gleiche Konstellation in Matthäus 7. Und damit schließe ich jetzt wirklich ab, wo der Herr sagt, es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen große Taten getan? Dann werde ich ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Weichet von mir, wörtlich ihr Täter der Anomia, der Gesetzlosigkeit. Da haben wir es wieder. Und nur wenn man in der Schrift nicht gegründet ist, ist man von solchen Dingen beeindruckt. Oh, da wird geweissagt, Kranken geheilt, Dämonen ausgetrieben. Der Herr warnt. Ich sage jetzt nicht, dass das immer falsch sein muss, aber nimm das bitte ja nicht als Kriterium, da geschieht etwas Großes. Und wisst ihr, was wirklich tragisch ist? Das Wort viele. Weil das ist ein Zitat aus der Bergpredigt. Und das Wort viele gibt es in der Bergpredigt nur zweimal. Matthäus 7, Vers 13, der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt, und es sind viele, die darauf gehen. Und dann kommt dieses Poloi, dieses viele, nur noch einmal vor. Es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir in deinem Namen nicht geweissagt, Dämonen ausgetrieben, große Taten getan. Und er muss ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Das ist schon tragisch. Und wir haben sie inzwischen wie Sand am Meer. Wie Sand am Meer. Und da möchte man mit Paulus sagen, darum seid wachsam und denke daran, dass ich 3 Jahre Tag und Nacht einen jeglichen mit Tränen vermahnt habe. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und zu geben, das Erbteil all denen, die geheiligt sind durch den Glauben an den Herrn Jesus. Ich bete zum Abschluss. Herr Jesus, du weißt, wie noch manches gesagt werden könnte, Zeichen, Wunder, und wie jetzt führende Charismatiker sogar warnend ihre Stimme erheben, wird es noch gehört. Wir lesen dein Wort auch von kräftigen Irrtümern, und Herr, du weißt es selber, wie hier nicht jemand steht, der besser ist. In keinster Weise ist es alles deine Gnade und Barmherzigkeit, dass ich hier einmal aufwachen durfte. Und immer noch ist ja ohne deine Gnade alles möglich. Ich danke dir für meine Zuhörer. Schenk, dass sie sich nicht nach menschlichen Worten ausrichten, sondern nach deinem Wort und diesen Wunsch haben, dich und dein Wort besser kennenzulernen. Du hast gesagt, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Und wir lesen im Johannesbrief, ich habe euch Jünglinge geschrieben, denn ihr seid stark und habt den Bösen überwunden und das Wort Gottes bleibt in euch. Amen. Also vielen Dank für Ausharren in Geduld. Ich habe hier jetzt noch... Du, Kathi, findest du diese DVDs? Die sind in dieser Bananenkiste. Versteckt. Allerdings, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Daran merkt ihr die Alterserscheinungen. Also hier, das beste Buch zu diesem leidvollen Thema Zungenreden ist das von Roger Libby, Sprachenreden oder Zungenreden. Er ist Linguist, er kann 10 Sprachen. 5 Lebende, 5 Tote. Und er nimmt diesen Schlüssel, ähnlich wie Ralf Schallis, wenn ein Phänomen in der Bibel das erste Mal auftaucht, jetzt kommt eine neue Predigt, also wieder anschnallen, nicht? Ich bin jetzt wieder im Flugzeug, nicht? Starten wieder durch, Safety Belts anschnallen und keine Angst, kann sich nur noch um Stunden handeln. Also er nimmt, also wenn ein Phänomen in der Bibel das erste Mal auftaucht, ist es gewöhnlich der Schlüssel. Und das erste Mal taucht es auf zu Pfingsten. Und da listet ja Lukas 15 Sprachen auf. Das ist eindeutig eine Sprache. Das Zungenreden ist die Gabe, eine existierende Sprache zu sprechen, ohne sie gelernt zu haben. Und er beginnt mit der Schöpfung. Adam konnte sofort kommunizieren. Er kommt zu dem babylonischen Gericht und dann zu Pfingsten. Und mit diesem Schlüssel geht er durch all diese schwierigen Stellen von 1. Korinther 12 bis 14. Und da haben etliche einen Aha-Effekt gehabt. Und das Buch liest sich wirklich nicht langweilig. Ich würde lügen, wenn ich sage, es wäre spannend, aber es ist wirklich nicht langweilig. Und mich hat vor einiger Zeit jemand angerufen, ein Mediziner, sagt, Alexander, hab Dank, dass du mir das geschenkt hast. Jetzt weiß ich endlich, was Paulus damit meint. Und ich habe nur eines bedauert, dass dieses Büchlein nicht schon vor Jahrzehnten geschrieben wurde, weil er zeigt so ganz klar auf, das ist das Echte und das ist die Fälschung. Und wenn ein Zungenreden biblisch ist, dann muss es, gell, das habe ich so gut versteckt, dann muss es eine Sprache sein. Katja, dann musst du jetzt ein Buch vorstellen, während ich dort suche. Was kannst du da vorstellen? Das, hast du das gelesen von Benedikt Peters? Meine Frau ist nicht so flamboyant. Ja, sie liest, ich lese die, ja. Das Büchlein habe ich schon vorgestellt, das ist für 2 Euro zu haben. Dann hier von Michael Kotschers, Bibellehrer in Brake, die charismatische Bewegung, eine große übersichtliche Zusammenstellung. Dann mein eigenes Buch, Sanfte Verführung der Gemeinde, da habe ich das mit dieser Vermischung erklärt. Und mit der Passivität, schaut, Petrus schreibt an Gläubige, nicht an Ungläubige, seid nüchtern und wachsam. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht herum wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Und das ist genau mir passiert. Also ich zeige jetzt auf niemand anderen, ich war statt nüchtern unnüchtern und statt wachsam passiv. Dass man sich einfach so fallen lässt und geschehen lässt. Und das genaue Gegenteil ist Wachsamkeit. Und das ist die häufigste Betonung in den Wiederkunftsreden. Wachet, seid wachsam. Was ich euch sage, sage ich allen. Wachet. Das habe ich da erklärt. Und eben das Fallen auf den Rücken, diese Stellen systematisiert. Allerdings, die Verführung beginnt schon mit diesem Bild. So habe ich vor 3 Jahrzehnten ausgesehen. Sig, Transit, Gloria Mundi, so ein Schopf und Locken. Und es ist zum Depressivwerden, wenn ich sehe, einst und jetzt. Und ich fürchte, es wird nicht besser. Und da sagte ein Bruder in Brasilien, augenzwinkernd, wenn wir, der hat so Alopecia totalis, das heißt also völlige Glatze. Er sagte, ja, wenn wir jemanden fänden, weil da im brasilianischen Fernsehen Teufelaustreibungen, Heilungen, Wohlstand, Erfolg, also nur diese sensationellen Phänomene, sagt, wenn wir jemanden fänden, der uns die Haare nachwachsen lassen könnte, würden wir ja vielleicht noch unsere Theologie ändern. Das sieht ihr, wie eitel die Männer sind, Anwesende ausgenommen. So, und noch als letztes, und dann versuche ich schnell noch diese DVD zu ergattern, das beste Buch zum Thema Heilung von Richard Mayo. Also kostet nur 3,90, obwohl das Titelbild sieht aus wie eine Reklame für ein Leichenschauhaus. Aber da sind mir die Augen aufgegangen. Als ich da reinschaute, besonders als ein gläubiger Trickkünstler, ein gewisser Andre Cole, die Zusammenhänge aufzeigte. Es hat noch ein Zeugnis von Johnny Erickson. Und liebe Freunde, wenn jemand im Rollstuhl sitzt, in der Blüte seines Lebens Paraplegiker wird, Tetraplegiker, der bewegt die Frage schon anders, als wenn jemand, so wie ich, da jetzt einen Zahnschmerz hat. Und denen dann zu sagen, also wenn du richtig glaubst, dann wir, also da. Und das ist wirklich, also ansprechend. Und dieses Buch, also kostet nur 3,90. Das andere, was ich noch mitgebracht habe, Katja, aber das stellst du jetzt vor, die neue Toleranz. Hast du das gelesen? Also mich hat Idea gebeten, das zu rezensieren, das ist jetzt schon 10 Jahre her. Ich habe es mitgebracht, weil wir eben hier im Osten sind. Und das von daher nicht so vielleicht registriert wurde. Und obwohl ich das alles wusste oder etliches wusste, habe ich schlecht geschlafen. Und Josh McDowell, ein ganz brillanter Apologet, er schreibt immer so spannend, bringt so Fallbeispiele. Da gibt eine Frau eine Annonce auf, suche christlichen Handwerker, und dann muss die, ich weiß nicht, $1,500 oder was Strafe bezahlen wegen Diskriminierung. Und da fragt die, wo war das? War das Saudi-Arabien? War das Nordkorea? Nee, das war USA. Also ich habe dann schlecht geschlafen und er sagt hier etwas, was ich schon seit langem versuche, den Leuten beizubringen. Er sagte, wir leben nicht in einer nachchristlichen Zeit, wir leben in einer antichristlichen Zeit. Und wenn man ruhig schlafen will, es geht uns gut, es geht uns auch noch immer gut, dann nicht anrühren. Wenn man Mut zur Wahrheit hat und vielleicht dann auch schlecht schläft, dann ist das ein sehr empfehlenswertes Buch. So, jetzt herzlichen Dank. Jetzt tauche ich schnell ab. Was ihr hier. Du sagst, das ist Benedikt und ja, ihr seht doch. Also, diese DVD ist nicht eine CD, ist doch aufgetaucht, allerdings nicht in der Bananenkiste. Also, das war mein Fehler. Das hat ein ehemaliger Charismatiker zusammengestellt. Der war zuständig für die Info- und Videoabteilung der Charismatiker. Ist jetzt schon etliche Jahre her. Und da wirkt das Auge einfach stärker, wenn man sieht, wie der Benny Hinn da ins Mikrofon bläst und angeblich den Geist überträgt, was ja tiefste Magie ist, das kennt man im Schamanismus, wie Bonke ins Mikrofon brüllt, I release the fire of the Holy Ghost, ich setze das Feuer des Heiligen Geistes frei. Und merkt euch diesen Satz von einem Bibellehrer, der Heilige Geist ist die herrlichste Gabe an die Gemeinde, wenn sie gehorcht. Und die gefährlichste, wenn sie versucht, ihn zu manipulieren. Der erste Teil sind Szenen von Christiwal, jetzt nicht Bremen, sondern Dresden. 96. Man kommt sich vor wie in der Disco, ja? Wie die da Worldwide Message Tribe. Beginnt eher spannend, wird dann eher langweilig. Das ist nur drauf, weil der noch Platz auf sein Video hatte. Es wurde dann digitalisiert. Aber dann geht es dann los. Eben mit Bonke und so weiter. Wer kennt den Namen Wolfgang Wegert von der Arche in Hamburg? Und man sieht hier ihn noch eine Weissagung abgeben. Das ist ein ganz typisches Beispiel einer falschen Prophetie. Bei der Feuerkonferenz mit Reinhard Bonke, Europa brennt im Feuer des Heiligen Geistes. Ja, und was für eine Erweckung wir hatten, das ist ja allmählich jetzt offenbar geworden. Wir hatten 1970 hatte Deutschland 3 Moscheen, jetzt haben wir mehr als 2200 Moscheen oder muslimische Gebetshäuser. Aber Wolfgang Wegert lehnt das heute ab. Möchte ich hier sagen, ihr seht ihn hier noch in der alten Phase. Inzwischen hat er sich mehr oder weniger völlig davon distanziert. Und er sagt, er bedauert auch diese Heilungsversprechungen. Und das ist wirklich ein erfreuliches, positives Beispiel. Also diese DVD liegt noch auf. Dann hier vorne liegt auf dieser Bericht über diesen Völkermord in Kambodscha. Das kostet nur einen Griff. Und auch Probeexemplare der Zeitschrift Topic. Und ein Traktat von Werner Gitt anlässlich des Darwin-Jahres. So, das war jetzt nochmal dieser Hinweis. Und wir stellen uns jetzt noch unter den Segen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. Amen. Dann Gott befohlen und hoffentlich traut euch morgen wiederkommen.